Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Zwei Geschichten, zwei Leben. Und die Religion?
Ja, la, 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 le, le.
In den beiden vorangegangenen Folgen haben Ridwan und Mo uns über eine Phase in ihrem Leben berichtet, von der sie heute sagen, ich war radikal islamistisch und bin es heute nicht mehr.
In den ersten beiden Folgen haben wir die Erzählungen von Mo und Ridwan in den Vordergrund gestellt und ihnen und ihren Geschichten eine Stimme gegeben. Das war uns wichtig, um die Antworten von Mo und Ridwan ernst zu nehmen und wirken zu lassen. Wir wollten verstehen, wie sie Sinn aus ihren Erlebnissen und Handlungen machen, wie sie all das selbst einordnen. Wir haben zum Beispiel gefragt, wieso ist deine Biografie so verlaufen? Welche Rolle spielt die Religion in deinem Leben? Wie sah früher dein Verhältnis zur Gesellschaft aus? Und was hat sich für dich verändert?
Diese Fragen und auch die beiden Interviews können natürlich nicht stellvertretend für die Radikalisierungsbiografie stehen und sollen auch nicht die gelungene Reintegration illustrieren. Trotzdem wollen wir natürlich auch darüber nachdenken, was wir aus dem Gehörten und Erfahrenen für uns und vielleicht auch als Gesellschaft lernen. Deshalb blicken wir jetzt schlaglichtartig auf einzelne Momente aus unseren Begegnungen mit Ridwan und Mo. Auf Momente und Aussagen, die für uns persönlich besonders eindrücklich waren. Oder auch solche, die an bestimmte Fachdiskussionen anknüpfen.
Dabei wollen wir die Punkte im Blick behalten, die unseren Interviewpartnern besonders wichtig waren, aber auch Punkte aufgreifen, die uns besonders irritiert haben oder die besonders eindrücklich für uns waren. Wenn ihr euch also die beiden ersten Folgen noch nicht angehört habt, dann schaltet gerne erstmal da rein. Und ansonsten viel Spaß beim Hören.
Wenn es um sogenannte Radikalisierungsgeschichten geht, werden oft Fragen nach dem Warum gestellt. Warum reist ein junger Mann aus Deutschland zum IS in ein brutales Terrorregime? Warum fühlen sich Jugendliche zu einer Form von Religiosität hingezogen, die extrem streng auftritt? Vor allem, wenn sie doch in Deutschland aufwachsen, einem Land, das als frei und demokratisch verstanden wird. Warum bleiben manche Radikalisierungstendenzen so lange unbemerkt? Warum verlaufen diese Prozesse häufig so schnell? Solche und ähnliche Fragen sind für viele Menschen wichtig und interessant. Für die Angehörigen von Ausgereisten, für Betroffene von religiös begründeter Gewalt, für PraktikerInnen im Feld, für ForscherInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen, für die interessierte oder auch besorgte Öffentlichkeit.
Je nachdem, wer diese Fragen stellt, ist auch die Perspektive auf die Radikalisierung eine andere. Viele Eltern in Deutschland interessiert zum Beispiel eher die persönliche Sicherheit und Gesundheit ihrer Kinder, die zum IS ausgereist sind und jetzt vielleicht in syrisch-kurdischen und irakischen Gefangenenlagern sitzen. Wenn eine Politikerin auf die gleichen Kinder schaut, dann sieht sie sich vielleicht eher mit einem potenziellen Sicherheitsrisiko für die Gesellschaft konfrontiert. Und auch die Frage nach den Ursprüngen von religiös begründetem Extremismus steht im Raum. Das erinnert mich an die kontrovers geführte Debatte in der Radikalisierungsforschung, die zwischen den beiden französischen Politikwissenschaftlern Gilles Kepel und Olivier Roy stattgefunden hat. Kepel sah die islamische Religion als Quelle der Radikalisierung und sprach deswegen von der Radikalisierung des Islam. Roy sprach stattdessen von der Islamisierung der Radikalität. Er sieht die Ursachen im sozioökonomischen Kontext der sich Radikalisierenden, der dann missbraucht und instrumentalisiert wird.
Ja, auch die Frage danach, was Radikalisierung eigentlich ist, werden unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich beantworten. Wann ist jemand radikal? Und wann steht er oder sie im Verdacht, es zu sein? Oft wird radikal als fanatisch, religiös und gewaltbereit verstanden. Dabei kommt das Wort vom lateinischen radix, Wurzel. Es ging also ursprünglich darum, eine Sache an der Wurzel zu packen, zu ihrem Ursprung zu gelangen. Die Wortbedeutung verschwimmt aber im normalen Sprachgebrauch. Auch in der Wissenschaft gibt es keine feste Definition davon, wann jemand die Schwelle zum Radikalen übertritt. Und ist man radikal durch Gedankengut? Oder durch Haltung, Äußerung oder erst durch Handlungen?
Beispielsweise bei Mo. War er schon radikal, als er anfing, islamisch gelesene Kleidung zu tragen? Oder erst, als er den Entschluss gefasst hat, nach Syrien auszureisen? Und wann hat er dann aufgehört, radikal zu sein? als er die Gräueltaten des IS als solche wahrgenommen und abgelehnt hat, als er ausgereist ist, oder erst nach der Haft und nach der langen Zeit, in der er sich, unter Schutz von BeraterInnen, mit seinen Einstellungen und Handlungen auseinandergesetzt hat? Welche Rolle spielte die Religion einerseits in seinem Radikalisierungsprozess und andererseits während seiner Distanzierung? Hat sich sein Verständnis von Religion verändert?
All diese Fragen stellen wir hier auch nochmal, um zu verdeutlichen, warum wir die Erzählungen, Ansichten, Darstellungen unserer Interviewpartner so sehr in den Mittelpunkt stellen. Nicht, um zu relativieren, sondern weil Darstellungen an sich immer relativ sind. Immer subjektiv, immer eine Erzählung, immer eine Meinung, immer eine Perspektive. Und auch Ridwan erzählt nicht von einem bestimmten Moment, ab dem er sich als radikal bezeichnet. Bei ihm war es ein schleichender Prozess. Die WärterInnen im Gefängnis hätten ihn bestimmt viel früher so bezeichnet als andere Menschen um ihn herum oder er selbst.
Hätten wir nicht Mo und Ridwan gefragt, sondern ihre Freunde von damals, hätten wir vielleicht ganz andere Antworten auf dieselben Fragen bekommen. Aber vielleicht auch ähnliche. Wer weiß.
Und hätten wir die LehrerInnen von Ridwan gefragt, das Gefängnispersonal, die SozialarbeiterInnen oder den Verfassungsschutz? Unsere ersten Folgen hätten eine andere Geschichte erzählt. Und wir hätten andere Dinge erfahren und gelernt. Aber wir haben Ridwan und Mo gefragt.
Wenn ich mir die Geschichte von Mo anschaue, stelle ich fest, dass der Prozess seiner Hinwendung zum IS für mich als Außenstehender nicht ganz einfach zu verstehen ist. Es gab viele Beweggründe für eine Entscheidung, die sein Leben extrem veränderte. Und die spielen alle zusammen. Vor seiner Radikalisierungsphase fühlte sich Mo orientierungslos und hatte keine klare Perspektive für die Zukunft. Er hatte familiäre Schwierigkeiten und fühlte sich von seiner Familie nicht verstanden. Alle seine Geschwister waren in ihrem studentischen und beruflichen Leben erfolgreich. Er aber nicht. Er fühlte sich als Versager und wollte sich beweisen. Er wollte sich und den anderen zeigen, dass er sein Leben in den Griff kriegt und dass er nicht nur seine Probleme löst, sondern gleich die Probleme aller MuslimInnen.
Und hier kann man sehen, wie eine Radikalisierung Menschen vermeintliche Lösungen anbietet. Radikale Ideologien bieten ihren AnhängerInnen eine klar definierte Orientierung, das Gefühl der Überlegenheit, eine Zugehörigkeit, Anerkennung und scheinbar einfache und revolutionäre Antworten auf komplexe Fragen.
Ja, genau. In der Gruppe, in der er sich später veränderte, fühlte Mo sich zunächst aufgenommen und akzeptiert. Die Gruppe übernahm die Funktion der Familie. Es wurde vermittelt, dass jeder für den anderen da ist, egal wo, egal wann. Mo genoss viel Aufmerksamkeit und den Rückhalt, den er woanders vermisste. Das war für ihn ein ganz neues und schönes Erlebnis.
Bei Ridwans Geschichte sehe ich unterschiedliche Faktoren, die ihn letztendlich dazu gebracht haben, dass er seine Religion auf seine Weise radikal gelebt hat. Hier gab es zum Beispiel die starken Ausgrenzungserfahrungen, die er schon von Kindheit an durch sein Umfeld, die Gesellschaft, die Schule, den Staat erlebte. Dazu gehören zum Beispiel der prekäre Aufenthaltsstatus seiner Familie, die Gewalt, die er in seiner Familie vor allem durch den Vater erlebt hat, das Zerrissenheitsgefühl zwischen verschiedenen Welten, nicht zu wissen, wo er eigentlich hingehört. Und im Gefängnis für ihn schließlich die absolute Perspektivlosigkeit. Die Religion hat ihn dann im Gefängnis aufgefangen, hat ihm einen Sinn und ein Ziel gegeben und auch eine Tagesstruktur, die ihm Halt gegeben hat. Und die Anerkennung seiner Mitgefangenen hat ihn natürlich auch ermutigt. Plötzlich war er angesehen. Leute haben auf ihn gehört, ihn respektiert. Das macht natürlich was mit einem, vor allem wenn man vorher viel Erniedrigung erfahren hat.
Ich finde es spannend, an welch verschiedenen Orten die beiden Geschichten von Ridwan und Mo ihren Anfang nehmen. Bei Ridwan spielt ja das Gefängnis eine wichtige Rolle. Mos Geschichte beginnt im Hinterhof einer Moschee. Normalerweise wird die Moschee ja als ein Ort der spirituellen Erfahrung, des sozialen Lebens und des Lernens verstanden. Und ja, für viele Menschen ist das auch gelebte Realität. Mo ging anfangs nicht in erster Linie in die Moschee, um zu beten, Predigen zu hören oder über die Religion zu lernen, sondern mit seinen Freunden im Freizeitraum zu spielen und sich auszutauschen oder einfach um Spaß zu haben. um sich von der harten Realität in der Außenwelt abzulenken oder vor ihr zu fliehen. Erst später begann er, religiöse Rituale und Gebete mitzumachen und sich auch äußerlich zu verändern, in seiner Kleidung und im Bartschnitt.
Für die meisten MuslimInnen ist die Moschee ein Ort der religiösen Praxis und des Lernens, des inneren Friedens, des sozialen Miteinanders. Mos Geschichte zeigt mir, wie dieser Ort für dschihadistische Interessen missbraucht werden kann.
In diesem Zusammenhang finde ich es sehr wichtig, dass die Moscheengemeinden in die Gestaltung von präventiven Konzepten angebunden werden. Sie können wichtige Aufgaben übernehmen, nicht nur als TrägerInnen, sondern auch als ExpertInnen, KooperationspartnerInnen und VermittlerInnen. Die Moscheen haben viel Expertise, die sie mit Vereinen und staatlichen Akteuren teilen können. Die Moscheegemeinden können eine wichtige Rolle spielen, weil sie im direkten Kontakt mit den Jugendlichen stehen und dabei unter anderem aus theologischer Sicht gut einschätzen können, wer gerade extremistisch auffällt. Aber natürlich muss die Arbeit der Gemeinden mit einer professionellen, pädagogischen und sozialen Arbeit begleitet werden und in jedem Fall auf Augenhöhe stattfinden. Deswegen ist es wichtig, nicht immer aus einer Sicherheitsperspektive auf die Arbeit der Gemeinden zu schauen. Es passiert viel zu oft, dass den Moscheen Misstrauen begegnet. Sowohl für MuslimInnen als auch für die allgemeine Öffentlichkeit ist es nicht ganz einfach einzuschätzen, ob in einer bestimmten Moschee radikale Inhalte gepredigt werden. Dabei wollen sich viele Gemeinden gegen Radikalisierung engagieren.
Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu betonen, Religion und religiöse Institutionen können und sollen nicht funktionalisiert werden, sollen also nicht bloßes Werkzeug für bestimmte Interessen sein. Wenn wir ExtremistInnen vorwerfen, die Religion zu instrumentalisieren, dann können wir auch nicht mit der vermeintlich richtigen Absicht Theologie instrumentalisieren, um Menschen zu Demokraten zu machen. Wir finden, es kann beim Einsatz von Theologie immer nur darum gehen, die religiösen Fragen der jeweiligen Person zu beantworten oder ihre Bedürfnisse und Problemlagen zu ergründen und sie auf dem Weg zu mündigen Menschen zu begleiten. Oder eben ihre krassen und starren Vorstellungen zu irritieren, indem man aufzeigt, wie variantenreich die islamische Theologie und Tradition in Gegenwart und Vergangenheit eigentlich tatsächlich ist. Wie divers der Islam gelebt wurde und wird. Indem man zeigt, dass die klassischen Rechtsschulen häufig in ihren Meinungen auseinandergehen, sich aber auch gegenseitig akzeptieren. Dass es eine Kultur der Vielseitigkeit und Diversität gab und gibt. Häufig sind diese Fakten vielen ja gar nicht bekannt. Aber bei all dem muss es darum gehen, die Mündigkeit, vielleicht auch die religiöse Mündigkeit der Menschen zu fördern. Es sollte nicht vorrangig darum gehen, sie als Sicherheitsrisiko wieder einzufangen.
Ja, genauso die Moschee. Auch wenn es vereinzelt radikale PredigerInnen gibt, die Moschee sollte nicht auf einmal vorrangig als Ort der Prävention gesehen werden. Denn genauso reproduziert man Vorurteile und Stigmatisierung. Die Moschee und jeder andere spirituelle Ort hat eine Wertigkeit und Bedeutung für sich. Sie sollte nicht als verlängerter Arm der Sicherheitspolitik dienen. Und auch als Ort der sozialen Arbeit kann die Moschee eben nur verstanden werden, weil sie ein sozialer Ort ist. Weil die Jugendlichen, also die AdressatInnen, eben dort sind. Genauso wie in Jugendclubs, in Beratungsstellen, an der Straßenecke, aber genauso gut im Internet. Überall, wo Menschen sind, kann potenziell soziale Arbeit stattfinden.
Dabei scheint es in vielen Gemeinden eine Verunsicherung und ein gewisses Dilemma zu geben. Also in Bezug auf Jugendliche oder auch externe Personen, die durch radikale Äußerungen auffallen. Die Moscheegemeinden in Deutschland verfügen selten über ein eigens geschultes sozialpädagogisches Personal. Es gibt dann beispielsweise Moscheen, die mit Hausverbot reagieren, wenn Jugendliche als extremistisch wahrgenommen werden. Oft befürchten sie sonst als Kollaborateure von ExtremistInnen zu gelten oder ins Visier der Sicherheitsbehörden zu geraten. Die Probleme der Jugendlichen werden dadurch natürlich nicht gelöst, sondern eigentlich nur räumlich verschoben. Im ungünstigsten Fall an Orte, an denen Jugendliche gar nicht mehr erreichbar sind. Es gibt auch Gemeinden, die jeden Verdachtsfall von Radikalisierung direkt melden. Das ist natürlich für ein Vertrauensverhältnis und aus pädagogischer und sozialarbeiterischer Sicht ebenfalls ziemlich fatal und ja auch nicht wirklich das Ergebnis einer fundierten Auseinandersetzung mit der betreffenden Person. Eine angemessene Betreuung erhalten die meisten damit auch nicht.
Interessant in Mos Geschichte ist auch die Rolle der Religion. ein Thema, für das wir uns besonders interessiert haben. Moore erzählt es so: Auf der einen Seite kamen Impulse der Radikalisierung durchaus im Kontext der Moschee vor, der Prediger und die Gruppe Jugendlicher, die zusammen praktizierte und sich radikalisierte. Gleichzeitig betont Moore immer wieder, dass die Religion an sich in seinem Radikalisierungsprozess nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Vielmehr sagt er, dass die Religion für die Erfüllung islamistischer Zwecke instrumentalisiert wurde. Hier wurde ein Verständnis von Religion propagiert, das ihm einen sicheren und schnellen Weg geboten hat, seine eigentlich recht weltlichen Probleme zu lösen.
Ich muss sagen, dass ich Moores Aussagen zur Rolle der Religion nicht so ganz verstanden habe. Sowohl was seinen Hinwendungsprozess betrifft, als auch seine Abkehr vom IS, seine Zeit in Haft und danach. Beziehungsweise, dass sie mir nicht so ganz stimmig erschien. Für ihn waren bei der Ausreise beispielsweise religiöse Momente schon wichtig, dass man beispielsweise beim letzten Kampf dabei ist. Aber eben auch eher weltliche, materielle Dinge wie Autos. Ich habe mich dann aber gefragt, muss denn ein Mensch immer komplett schlüssige Argumente und Denkweisen vortragen, damit das ein Außenstehender dann abnicken und wegsortieren kann? Können bzw. müssen wir mit diesen Unsicherheiten und Ambivalenzen nicht sogar arbeiten? An der Art und Weise, wie Moore über Religion spricht, erkennt man also einmal mehr auch die Vielfalt der Beweggründe, Motive und Rahmenbedingungen für seine Entwicklung und auch sein Verständnis von Religion zu verschiedenen Zeitpunkten.
Das findet sich ja auch in der Forschung zu Push- und Pull-Faktoren wieder. Also die Frage danach, was die Abwendung von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft begünstigt, also pusht, und was die Hinwendung zu extremistischen Ideologien attraktiv macht, also Pull-Faktoren. Man kann viele der Push- und Pull-Faktoren in den Erzählungen von Moore und Redouane wiederfinden. Sie benennen sie auch mehr oder weniger direkt. Als Push-Faktor hatten sowohl Moore als auch Redouane das Gefühl der Unterlegenheit. Beide fühlten sich aufgrund ihrer Erfolglosigkeit oder der Ausgrenzung weniger wert im Vergleich zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Dabei hatten sie gleichzeitig eine Orientierungskrise. Mit den radikalen Inhalten fühlten sich Moore und Redouane mit einem Mal überlegen. Sie waren nicht mehr die Schwachen oder die Verlorenen in der Gesellschaft, sondern standen im Mittelpunkt. Beide erhielten erstmal klare Antworten auf ihre Fragen und Probleme, wie zum Beispiel: Wie führe ich ein erfolgreiches Leben? Wie kriege ich mein Leben in den Griff? Was ist meine Identität?
Ja, und was ich auch immer wieder bei Moore und auch bei Redouane dachte, was genau ist jetzt eigentlich Religion? Da haben ReligionswissenschaftlerInnen unterschiedliche Antworten und auch TheologInnen sind sich nicht einig. Hier stellt sich mir die Frage, ob überhaupt jemand von uns eine klare Vorstellung davon hat, was Religion eigentlich ganz genau ist, wo sie anfängt, wo sie aufhört, womit sie zusammenhängt und womit nicht. Das müsste aber eigentlich geklärt werden, wenn man wirklich darüber urteilen will, in welchem Verhältnis Religion und Radikalisierung allgemein stehen, aber auch ganz konkret, was sie im Leben von Redouane und Moore miteinander zu tun haben.
Genau, ich habe mich auch gefragt, wie Moore die Religion verstanden hat und welche Rolle diese in seinem Rekrutierungsprozess spielte. Ich denke, dass Moores Verständnis von Religion insofern eine Rolle spielte, dass sie ihm ein Zugehörigkeitsgefühl gab. Allerdings durch eine extreme Lesart. Diese extreme Lesart gab ihm eine klare Orientierung, simple Antworten und vereinfachte die Realität. Um die Komplexität der Realität zu reduzieren, thematisiert der IS große theologische Fragen eher nicht. Moore sagte, dass er sich während seiner Hinwendung zum IS kaum mit theologischen Inhalten der Religion auseinandergesetzt hat. Dennoch hat er sich mit der Religion identifiziert. Hier ist es wichtig, die Rekrutierungsstrategie des IS im Moores Fall zu analysieren. Moore meint, dass der IS bewusst auf die Bedürfnisse eines Menschen eingeht und dabei seine Schwierigkeiten und Herausforderungen im Alltag anspricht. Eine solche alltagsorientierte Ansprache wird oft mit einem religiös geprägten Sprachstil untermauert und dadurch der Eindruck erweckt, dass es hier um die Religion geht. Das funktioniert vor allem bei Menschen, die sich inhaltlich mit der Religion nicht gut auskennen. Moore verstand damals den IS als einen Ort, an dem er seine materiellen Bedürfnisse und seine sozialen und zwischenmenschlichen Wünsche erfüllen kann. Kurz, ein Ort, an dem er endlich ein zufriedenstellendes Leben haben kann. Dazu kam die Erzählung, dass er direkt ins Paradies käme, wenn er beim letzten Kampf der Muslime dabei sei. Für ihn eine besonders große Ehre. Beim IS genoss Moore soziale Anerkennung für seine bloße Anwesenheit. Denn in der Wahrnehmung der einheimischen Kämpfer hatte er ja das wohlhabende Deutschland verlassen, nur um seine unterdrückten Geschwister im Glauben zu schützen. Hier war er auf einmal ein Vorbild für andere Menschen. Bei der Rückkehr nach Deutschland und dem Prozess, der dann ansetzte, war sein familiäres Umfeld ganz entscheidend. Ich finde es interessant, über die Rolle von Mohs Familie zu sprechen. Erst als er weit weg und beim IS war, spürte er die Liebe seiner Familie zu ihm. Plötzlich suchten seine Eltern und Geschwister Kontakt zu ihm und waren um ihn besorgt. Das Verhältnis zu seiner Familie habe sich nach seiner Zeit beim IS deutlich verbessert, meinte Mo.
In jedem Fall gelten stabile und liebevolle Bezugspersonen als Schutzfaktor vor extremistischen Ideologien und auch als Anker für eine gelingende Reintegration. Viele PraktikerInnen betonen immer wieder, wie wichtig die Familie und darüber hinaus das weitere Umfeld ist. Für Ridwan ist unter anderem besonders seine Mutter eine Konstante in seinem Leben. Er hat außerhalb des Interviews noch viel von ihr gesprochen und es ist klar geworden, auch wenn er sie in dieser Funktion nicht immer wahrgenommen hat oder wahrnehmen konnte, heute sagt er, sie stand immer voller Liebe und Zuversicht hinter mir und ich habe ihr so viel zu verdanken.
Neben der Familie spielen in den Geschichten von Mo und Ridwan jeweils auch die Situation in den Gefängnissen eine große Rolle. Mo bekam zunächst Kontakt zu einem Imam, mit dem er aber aufgrund sprachlicher Hindernisse nicht kommunizieren konnte. Mo fühlte sich unverstanden und hielt sich zurück, obwohl er das Bedürfnis hatte, über seine Geschichte und religiöse Fragen zu sprechen. Das zeigt mir, dass manche schlecht konzipierte oder finanzierte Programme in der Praxis dazu führen können, den Reintegrationsprozess von Menschen wie Mo sogar zu erschweren. In der Haft brauchte er Menschen, die aus einer muslimischen Community kommen, seine Sprache sprechen und Ahnung von seiner Lebensrealität haben. Auch ein breites Wissen über den Islam und ganz einfach persönliche Unterstützung waren wichtig für ihn. Jedoch braucht es hier auch gute Konzepte und geschultes Personal. Denn, wie wir im Fall von Mo gesehen haben, kam der Imam zwar aus seiner Community und hatte Wissen über den Islam. Er sprach aber nicht Mos Sprache und hatte auch mit Mos Lebensrealität nichts zu tun. Im Grunde spielte die Religion von Mo während des Radikalisierungsprozesses nur äußerlich eine Rolle, wie wir gehört haben. Und dennoch war die Religion von Mo die ganze Zeit über sehr wichtig. Im Gefängnis in Deutschland hatte er viele religiöse Fragen, die er beantwortet haben wollte. Heute sagt er, Religion therapiert. Und wie war das bei Ridwan?
Bei Ridwan spielt Religion auch inhaltlich eine große Rolle. Das Wissen zu religiösen Themen war für ihn sowohl während als auch nach seiner Zeit im Gefängnis zentral. Gleichzeitig ist die Religion kein alleiniger oder vorrangiger Treiber in den Prozessen seines Lebens. Wie bei Mo können wir auch bei Ridwan sehen, es geht vor allem um das grundlegende Bedürfnis von Menschen nach Anerkennung und nach einem Leben, das als lebenswert empfunden wird. Ein Leben mit Perspektiven.
Hier habe ich gelernt, dass die Religion eine zentrale Rolle in der präventiven Arbeit einnehmen kann. Sie kann eine vertrauliche Atmosphäre und sichere Räume zwischen BetreuerInnen und Klienten schaffen. Also Raum geben für offene Diskussionen über Politik, Religion und andere Themen. Dadurch bekommen die Menschen die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und sich frei zu äußern. Mo betonte zum Beispiel, dass es ihm wichtig war, dass der Berater muslimisch ist und damit eben einen ähnlichen Hintergrund hat. Deswegen denke ich, dass eine theologische Ausbildung hilfreich ist und dass das Wissen über die Religion als Ressource in der Präventionsarbeit genutzt werden sollte. Klientinnen sollten die Möglichkeit und die entsprechenden Angebote bekommen, sich über die verschiedenen Auslegungen der Religion zu informieren. Das schult auch das kritische Denken allgemein. Wichtig ist aber, dass theologische Ansätze von anderen Programmen nicht getrennt betrachtet werden. Über das religiöse Wissen hinaus brauchte Mo vor allem Menschen, die ihn verstanden und bei denen er sich sicher und wohl fühlte.
Ridwan hat ja auch viel über fehlende religiöse Angebote im Gefängnis geklagt. Allerdings hat sich das Angebot an islamischen SeelsorgerInnen in deutschen Haftanstalten schon deutlich gebessert, seit er im Gefängnis war. Es wird versucht, Gefängnisseelsorge für MuslimInnen flächendeckend zu etablieren. Allerdings muss das weiterhin aus der Haushaltskasse der jeweiligen Anstalt bezahlt werden und so ist die Situation von Anstalt zu Anstalt sehr unterschiedlich. Der Bedarf wird also anerkannt, aber noch nicht umfassend bedient. Schaut man auf zivilgesellschaftliche Träger und ihre Ansätze bzw. Kooperationen im theologischen Bereich, sieht man ganz Verschiedenes. Es gibt Träger in der Präventionsarbeit, die mit Gemeinden oder Geistlichen zusammenarbeiten. Andere klammern religiöse Themen aus der Beratung komplett aus. Andere stellen TheologInnen mit sozialpädagogischer Ausbildung an und.
Diese Vielfalt zeigt, dass die Frage nach der Rolle der Religion in sogenannten Radikalisierungs- und Distanzierungsprozessen nicht umfassend und abschließend geklärt ist, also von Fall zu Fall unterschiedlich ist und es vielleicht auch verschiedene Lösungswege geben kann. Denn jede Radikalisierungsgeschichte ist individuell und die verschiedenen Akteure im Phänomenbereich Islamismus verfolgen unterschiedliche Ansätze in ihrer Arbeit.
In unseren Gesprächen mit den PraktikerInnen aus dem Feld der Tertiärprävention, also dem Bereich der Prävention der Distanzierungsarbeit macht, ist uns aber eine Aussage so oder so ähnlich immer wieder begegnet. Die Religion und religiöse Inhalte und Fragestellungen spielen in der Beratung und Begleitung eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Sie ist oft der erste Zugang zum Menschen. Aber danach geht es statt um Theologie häufig um allgemeine psychosoziale Themen, um Kernthemen der sozialen Arbeit, Ausbildung und Beruf, Herausforderungen der Familie, finanzielle Schwierigkeiten und so weiter.
Und auch hier könnte man wieder fragen, was heißt das jetzt, Religion, und wie hängt sie mit all diesen Themen zusammen?
Was übrigens für beide Interviewpartner eine riesige Rolle gespielt hat, war die Arbeit mit den SozialarbeiterInnen vom Verein. Beide lernten während ihrer Haftzeit im Rahmen sogenannter Deradikalisierungsarbeit Menschen kennen, die sie ernst genommen haben, ihnen zugehört haben, sie über die Zeit im Gefängnis hinaus unterstützt haben. Ridwan sagt ganz ausdrücklich, dass für ihn sein Sozialarbeiter Matthias der erste und einzige Nicht-Häftling im Gefängnis war, der ihm mit Interesse und Respekt begegnet ist, der ihn mit seinen Wünschen und Interessen ernst genommen hat. Es hat lange gedauert, bis ein echtes Vertrauensverhältnis vorhanden war. Denn zu Beginn identifizierte Ridwan ihn erstmal mit einem ihm feindlich gesinnten Staat. Und hier spielt die Religion übrigens wieder eine Rolle, auch inhaltlich. Denn Ridwan hat auch religiöse Fragestellungen mit Matthias bearbeitet. Matthias hat das anerkannt und akzeptiert. Er hat eben nicht die Religion oder Ridwans Religiosität an sich problematisiert, sondern ihn dabei unterstützt, für sich ein anderes Islamverständnis zu entwickeln. Religion als Thema für die Zusammenarbeit war also nicht nur wichtig im Hinblick auf Inhalte, sondern hatte auch Signalwirkung, war ein erfahrbares Beispiel für Ridwan. Hier nimmt mich jemand an und ernst. Das resultierende Vertrauen ist für Ridwan eine der Grundlagen für den Weg, den sein Leben bis heute genommen hat.
Genau, auch bei Mo fällt zunächst das Vertrauen. Nach der schwierigen Kommunikation zwischen ihm und dem türkischsprachigen Imam zog er sich ja zurück und fühlte sich nicht verstanden. Als er aber die SozialarbeiterInnen des Vereines kennenlernte und sich mit ihnen auf Deutsch verständigen konnte, nahm Mo an verschiedenen Programmen teil. Die SozialarbeiterInnen haben seine Sorgen und Fragen ernst genommen und hatten Verständnis für ihn und für seine Situation. In diesem Moment waren sie für Mo die einzigen, bei denen er sich ausdrucken, aussprechen und beschweren konnte.
Wir haben von Mo und Ridwan also gehört, wie wichtig die Arbeit mit den SozialarbeiterInnen war und wie wichtig wiederum Vertrauen als Grundlage für diese Arbeit ist. Vertrauen ist die Voraussetzung für den Aufbau einer guten Beziehung zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen. Und diese Beziehungsarbeit wiederum ist wichtig dafür, dass KlientInnen so selbstbestimmt und selbstverantwortlich wie möglich den Prozess mit ihrer SozialarbeiterIn gestalten. Diese Wichtigkeit wird nicht nur von PraktikerInnen im Phänomenbereich Islamismus betont, sondern ist generell als Grundsatz der sozialen Arbeit anerkannt. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Idee eines Zeugnisverweigerungsrechts anzusprechen, so wie es beispielsweise ÄrztInnen oder AnwältInnen zusteht. Einige AkteurInnen fordern so ein Zeugnisverweigerungsrecht für alle oder zumindest für bestimmte Bereiche der sozialen Arbeit. So hätten SozialarbeiterInnen das Recht, die Dinge, die sie von KlientInnen in der Beratung erfahren, auch vor Gericht in Strafprozessen nicht aussagen zu müssen. Denn erst so kann doch eigentlich eine Arbeit zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen stattfinden, die auf Vertrauen und nicht auf Misstrauen beruht. Das ist vor allem unter dem Aspekt zu betonen, dass eine zunehmende Versicherheitlichung im Feld der sozialen Arbeit stattfindet. Diese zeigt sich beispielsweise an vermehrten Berichtspflichten und Interventionen durch Sicherheitsbehörden in die Berufspraxis. Die Maßnahmen der Versicherheitlichung stehen dem Vertrauen im Weg und kollidieren damit ganz offensichtlich mit der Arbeit von SozialarbeiterInnen und KlientInnen.
Das ist zum Beispiel in der Arbeit mit RückkehrerInnen sehr interessant, bei der häufig sicherheitspolitische Fragen eine Rolle spielen. Denn wie können SozialarbeiterInnen wirklich zu traumatischen Ereignissen der KlientInnen arbeiten, wenn sie gleichzeitig vielleicht Informationen erhalten, die im Zweifel vor Gericht und zum Nachteil der KlientInnen verwendet werden können? Viele PraktikerInnen müssen hier ständig abwägen. Das beschneidet die Arbeit natürlich.
Und eben auch das grundsätzliche Vertrauensverhältnis, das ja notwendige Voraussetzung für gute Praxis ist.
Die Geschichten von Mo und Redwan haben mir klar gezeigt, dass der Reintegrationsprozess eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Eine der größten Fragen, mit der Mo sich beschäftigt hat, war die Reaktion seiner Umgebung, seiner Freunde und der Gesellschaft, wenn er aus der Haft entlassen wird. Er hat Angst davor, dass er nicht akzeptiert, sondern stigmatisiert und diskriminiert wird. Für seine ehemaligen Werkgefährten beim IS war er abtrünniger, ungläubiger. Für Sicherheitsorgane in der Bundesrepublik ein Sicherheitsrisiko und straffälliger und so weiter. Doch tatsächlich hat Mo dank der Aufklärungsarbeit, die er seit der Haftentlassung macht, soziale Anerkennung erhalten. Wir können also erkennen, wie wichtig es ist, dass Menschen wie Mo die Möglichkeit geboten wird, in der Präventionsarbeit ihren Beitrag zu leisten. Tatsächlich arbeiten ja manche Träger auch mit ehemaligen KlientInnen, da diese besonders glaubwürdig und authentisch sind und die Situation ihres Gegenübers nachempfinden können. Mo fühlt sich heute als Teil der Gesellschaft und führt ein unauffälliges Leben. Er hat eine Ausbildung gemacht, arbeitet und hat vor kurzem geheiratet. Sein Leben beim IS bleibt ein Teil seiner Geschichte, die er hinter sich lassen will, aber mit der er immer wieder konfrontiert wird und verbunden bleibt.
Ich denke, eine Ausreise zum IS ist in der Außenwahrnehmung durchaus nochmal was anderes als eine Phase religiös besonders strikter Praxis mit teilweise extremistischen Vorstellungen. Aber auch Redwan hat erzählt, dass er nicht völlig unbedarft mit dieser Zeit in seinem Leben umgeht. Er meint, dass er grundsätzlich darüber redet. Er hat aber mit der Zeit auch gelernt, dass es Leute gibt, mit denen es, so sagt er, einfach keinen Sinn macht, weil sie nicht verstehen wollen, was da auch in ihm und im Vorfeld schon passiert ist. Und dass er sich geändert hat. Auch Redwan ist heute verheiratet, selbstständig, sogar überzeugter Demokrat, lebt seine Religion im privaten Raum. Ich glaube, viele würden ihn irgendwie als Musterbeispiel an Reintegration wahrnehmen. Wir haben ja immer wieder darüber nachgedacht, was das denn eigentlich ist, Reintegration oder Resozialisation. Und wann ist sie geglückt? Und wer darf das eigentlich bestimmen?
Man kann in diesem Zusammenhang auch fragen, wer soll bzw. muss aktiv sein, wenn es um sogenannte Reintegration geht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Reintegration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden muss. Manch einer versteht Reintegration wahrscheinlich eher als Beweisprobe und Leistung von sogenannten Radikalisierten. Wobei man sich auch fragen kann, ob Reintegration überhaupt in der Form nötig wäre, wenn Teilhabe von Anfang an gesichert wäre. Das nehme ich zum Beispiel ganz stark in der Erzählung von Redwan wahr, wie sehr er durch seinen Status und die strukturelle Diskriminierung daran gehindert wurde, sich zugehörig zu fühlen. Das hat bei ihm starke Gefühle erzeugt und für ihn nur einen begrenzten Handlungsspielraum gelassen.
Zusammenfassend können wir sagen, dass allein die Definition von radikal überhaupt nicht klar ist und auch, dass es die Religion nicht gibt. Denn wer bestimmt, ab wann genau ein Mensch radikal ist? Und auch die Religion kann von jedem Menschen ganz anders erlebt und gelebt werden. Wir konnten in den beiden Geschichten, die Mo und Redwan uns erzählt haben, erkennen, dass es im Grunde soziale und ökonomische Schieflagen und psychologische Bedürfnisse waren, die die beiden zu einer extremistischen Weltsicht gebracht haben. Und dass es hauptsächlich Anerkennung und Zuwendung waren, die sie wieder davon abgebracht haben. Nichtsdestotrotz spielen religiöse Themen und religiöse Identität eine wichtige Rolle. sowohl im Prozess der Radikalisierung als auch während der Distanzierung. Und das zeigt uns letztendlich, dass es wichtig ist, dass es soziale Arbeit in verschiedenen Kontexten gibt.
Wenn wir jetzt auf unseren Podcast schauen, haben wir einen Aspekt noch nicht angesprochen: die Musik.
Wir haben uns für ein arabischsprachiges Lied als Rahmung und Untermalung für unsere Folgen entschieden. Die beiden Personen, die wir porträtiert haben, sprechen beide Deutsch und Arabisch. Sie sind in Deutschland groß geworden, wurden in Deutschland diskriminiert, haben sich in Deutschland radikalisiert, sind mittlerweile beide deutsche Staatsbürger. Und gleichzeitig werden die individuellen und gesellschaftlichen Herausforderungen, von denen wir gehört haben, häufig von der Mehrheitsgesellschaft als ein externes Problem beschrieben. Als ein Problem des Islam. Als ein kulturelles Problem von MigrantInnen aus bestimmten Ländern und so weiter. Wir denken, man sollte diese Probleme stattdessen als Folge von Realitäten in Deutschland sehen und anerkennen. Als Folge von Schieflagen auf institutioneller und struktureller Ebene. Und auch als Reaktion auf sehr grundsätzliche, individuelle Herausforderungen, die daraus folgen.
Und das spiegelt sich für uns in diesem Lied von Alawaddi wieder. Es heißt ja Fatah, und von einigen HörerInnen mag es als exotisch oder vielleicht sogar als religiöse Musik wahrgenommen werden. Und tatsächlich wird dieses Lied auch in Milieus gehört, die aus religiösen Gründen nicht jede Art von Musik hören, weil es nämlich ohne Musikinstrumente auskommt. Man hört nur als männlich wahrgenommene Stimmen und Rhythmen werden über Body Percussion erzeugt. Und gleichzeitig ist Alawaddi ein international erfolgreicher Musiker, der auch Bollywood-Songs gecovert hat. Er ist saudischer Staatsbürger und hat sich mit einem Song satirisch gegen das Autofahrverbot für saudische Frauen positioniert. Im Liedtext von Ya Fatah, der an sich nicht religiös geprägt ist, geht es vor allem um Selbstentfaltung und Empowerment und um tiefmenschliche Emotionen.
Und so verstehen wir auch Radikalisierung. Als eine menschliche Erfahrung und vielleicht Entscheidung. Als ein Teil von Gesellschaften. Als ein Teil von Prozessen in Gesellschaften. Vielleicht als Indikator dafür, dass etwas nicht für alle gut und rund läuft. Als ein Anlass und ein Anstoß für individuelle und gesellschaftliche Veränderungen. Und an jeder dieser Stellen kann man sich wieder fragen, was ist die Religion hier? Problem? Vehikel? Ressource? Oder doch etwas ganz anderes?
Wahrscheinlich hängt auch die Antwort auf diese Frage damit zusammen, wenn du fragst, ob eine Politikerin mit Fokus auf Sicherheitspolitik, einen Bewährungshelfer, eine Nachbarin von nebenan
oder Ridwan und Mo. Dieser Podcast entstand im Rahmen der Masterclass Präventionsfeld Islamismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Beteiligt waren Selma Schwarz, Xenia Alinskaya, Munzer Haider und Hella Vogler. Vielen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung, Dr. Christian Sassmannshausen, Dr. Samet Er und Caroline Lichtenstein für die Betreuung und Unterstützung. Ohne unsere beiden Interviewpartner Mo und Ridwan wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Vielen Dank für euer Vertrauen. يا فتى لا تحزن هذا عهد أزمن إلا أن